der Podcast der Netzbegrünung.
Ja, herzlich willkommen, Rebecca Lehnhardt. Wir sind hier auf der BDK, auf der Bundesligenkonferenz von Bündnis 90 Die Grünen in Hannover und freuen uns, dich als Gast zu haben hier und wollen ein wenig reden über Digitalpolitik. Ist ja dein Steckenpferd.
Das ist mein Lieblingsthema, genau.
Ja, sehr schön. Also dann räumen wir die anderen Sachen gerade mal vorneweg ab. Was sind denn noch Themen außer Digitalpolitik?
Also neben Digitalpolitik interessieren mich auch queere Themen sehr. Einfach auch, weil ich Teil der queeren Community bin und da leider eher Rückschritte als Fortschritte aktuell zu erwarten sind, wo wir natürlich ordentlich gegenhalten, auch im Bundestag, gerade mit Nike, mit unserer queerpolitischen Sprecherin, aber da setze ich mich natürlich auch ganz stark für ein, habe meine Regenbogenflagge natürlich hängen im Büro und so weiter.
Ah, großes Thema, ja.
Natürlich, ja, genau, war ja durchaus mein Thema, genau.
Ja, ich bin in Mainz zu Hause, da haben wir diese Frau Klöckner irgendwie in der Umgebung.
Ja, das tut mir sehr leid.
Ist nicht schwierig, nicht einfach. Ja. Erfahrungen gemacht, genau.
Ja.
Spannend. Also, genau, wir sind ja mit Digitales besonders interessiert, gerade auch von der Netzbegrünung, vom Verein her und von Verdigado als IT-Genossenschaft von den Grünen. Und du bist jetzt als Sprecherin für Digitales und Staatsmodernisierung, glaube ich, in der Fraktion. Ist das richtig, der Titel?
Das ist richtig, genau.
Ah,
das war mal kurz Digitalisierung und Staatsmodernisierung, weil am Anfang war sich die Bundesregierung wohl nicht ganz sicher, wie sie das Ministerium jetzt benennen möchte. Das heißt, im Organisationserlass am Anfang hieß das, glaube ich, noch Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Und jetzt ist es Digitales geworden, dann haben wir meinen Sprecherinnen-Titel angepasst entsprechend.
Hast du noch Visitenkarten? Muss man die da auch umdrucken?
Also zu dem Zeitpunkt hatten wir zum Glück noch nichts gedruckt. Deswegen nee. Und das hätten wir, glaube ich, auch dann sonst gelassen.
Müssen noch ein paar Leute einen Fax kriegen.
Ich habe tatsächlich auf Instagram Titel korrigieren müssen. So. Ja. Ich habe auf jeden Fall eine Anpassung getätigt.
Ja, sehr cool, sehr cool. Das heißt, du bist neu im Bundestag, ne? Als erste Legislatur.
Yes.
Und hast das Thema ja mehr oder minder mitgebracht. Und hast dann da auch direkt Fühler ausgestreckt, dass du sagst, da sollte mein Zuhause mit sein?
Ich habe mir das sehr gewünscht, ja. Also ich habe Informatik studiert und auch bei mir vor Ort immer Digitalpolitik mitgemacht, im Arbeitskreis oder auch in Landesarbeitsgemeinschaften. Und hatte mir das sehr gewünscht, dass ich auch im Bundestag Digitalpolitik machen kann, weil das einfach das ist, womit ich mich mit Abstand am meisten beschäftigt habe in den letzten Jahren und weil es halt auch einfach ein absolutes Zukunftsthema ist. Und bin sehr froh, dass das geklappt hat.
Ja, sehr cool. Wo kommst du denn eigentlich her? Also wo ist deine? Kannst du mit dem Begriff Heimat was anfangen? Weiß ich nicht.
Puh, ich bin aus Bayern. Also ich muss wahrscheinlich sagen, ja. Auch wenn es natürlich in Bayern mal irgendwie von Söder so Aussagen gab, wir Grüne hätten kein Bayern gehen oder sowas. Also wirklich spannend, was der so alles so aussagt. Ich komme aus Nürnberg, das ist mein Heimatwahlkreis, bin da zugezogen. Aber ich komm eigentlich aus Franken, das muss man natürlich auch nochmal differenzieren.
Du hättest nur das R aussprechen müssen, dann hätte man es auch gehört. Echt? Hättest du es nicht mehr sagen müssen.
Ja, stimmt. Jetzt, ja, genau. Also sonst habe ich wenig Dialekt, aber dann erkennt man es dann doch.
Genau. Da hört man es.
Genau, also Nürnberg. Ja.
Okay, cool. Ja. Das heißt also, die Region vertrittst du auch mit deinem Bundestagsmandat, aber es gibt natürlich übergreifende Themen, die besonders interessant sind.
Ja, ich glaube, bei der Digitalpolitik kann man jetzt schlecht sagen, dass das irgendwie an regionalen Grenzen endet. Deswegen ist, denke ich, für ganz Deutschland und darüber hinaus relevant, was wir da so machen.
Aber dann fangen wir doch einfach mal genau so an. Wie ist das bei dir eigentlich privat überhaupt dazu gekommen, dass Digitales besonders wichtig war? Also ich meine, gut, die Generation heute, die jetzt auch noch ranwächst, die kommen ja an dem Thema gar nicht mehr vorbei. Aber klar, ich meine, man muss nicht unbedingt für Digitales zuständig im Bundestag werden in der Fraktion. Aber wie war das bei dir? Wie bist du da rangekommen?
Also ich glaube, ganz ursprünglich zu Informatik und Digital im Allgemeinen bin ich gekommen, weil ich das Fach Mathe so toll fand. Ich habe es einfach geliebt, dass Gleichungen aufgehen und man am Ende sagen konnte, das ist richtig oder nicht. Also ich konnte nach meinen Schulaufgaben dann eigentlich immer relativ sicher sagen, oh, das wird jetzt eine Eins, weil ich habe ja nachprüfen können, indem ich zurückverfolge, ob das passt oder nicht.
Cool.
Und dann hatte man natürlich überlegt, was macht man danach? und habe dann später Informatik erst kennengelernt. Also ich hatte da jetzt nicht von selbst einen Bezug so und habe dann aber genau diese Leidenschaft, die ich vorher in Mathe hatte, in Programmcode wiedergefunden. Und ich glaube, den Schmerz eines Entwicklers oder einer Entwicklerin, wenn man Stunden vor einem Programmcode sitzt und man findet es einfach nicht, warum es nicht geht. Und dann dieses Erfolgserlebnis, wenn man dann endlich die eine Zeile eingefügt hat, die es war, und dann am Ende kommt was ganz Tolles bei raus.
Und es läuft.
Hat mich sehr motiviert.
Ja, geil, cool.
Und dadurch einfach der Hintergrund gepasst. Habe später auch für Bundesbehörden gearbeitet. Also genau, und da dann gemerkt, dass da auch durchaus noch Potenzial ist. in Deutschland, genau, und deswegen habe ich mich dann dort auch weiter eingesetzt. Mich hat extrem das Thema künstliche Intelligenz fasziniert. Fasziniert auf der einen Seite, aber es gibt natürlich da auch enorme Risiken, Themen, die noch nicht so im Fokus waren in den Bereichen, wo ich gesprochen habe, wo ich mal die Einzige war, die mal drauf aufmerksam gemacht hat, dass man da vielleicht auch ein Bias drin hat und so weiter, oder dass es genau Bereiche gibt, wo man vielleicht auch vorsichtig mit sein muss, wo künstliche Intelligenz vielleicht nicht die Lösung für alles ist, auch wenn da natürlich enorm viel Power drin steckt. Und dann habe ich das eben vor Ort gemacht, beruflich gemacht, und wenn man dann in den Bundestag einziehen darf, habe im Wahlkampf schon gesagt, ja, ich möchte unbedingt Digitalpolitik machen, hat dann so Social-Media-Videos mit Digitalpolitik ist und sowas, genau, und jetzt darf ich es in der Fraktion machen, was mich sehr glücklich macht.
Ja, sehr cool. Also ich muss auch sagen, persönlich, ich finde Digitalpolitik, seitdem wir das nicht mehr Netzpolitik nennen, ist auch einfach wesentlich mehr auf der größeren Bühne angekommen. Und das ist auch toll, dass das so ist, weil die Kraft, die dahinter steckt, die ja sowohl positiv als auch negativ ist, drückt sich dann besser aus in der Politik. Da ist es schon klasse, dass das Themenfeld einfach präsenter geworden ist, ja.
Da müssen wir auch alle, glaube ich, mitwirken, dass das Thema immer ganz oben mit auf die Tagesordnung kommt, weil Digitalpolitik am Ende Zukunftspolitik ist. Egal, wohin wir schauen, die Welt wird immer digitaler. Das heißt, die Weichen, die wir da stellen, die werden einfach total entscheidend dahingehend sein, wie unsere Zukunft gerade in Deutschland und Europa aussieht. Deswegen freue ich mich, dass es das Gewicht bekommt. Ich freue mich auch, dass, ich habe auch einen Antrag geschrieben für diese BDK, dass der gerankt wurde. Ist ja auch ein gutes Zeichen, dass wir Grüne das Thema eben so wichtig sehen.
Ja, ich habe eben gelesen, also digitale Souveränität ist das Thema.
Ja.
Da können wir gleich auf jeden Fall auch nochmal darauf eingehen, weil das ist uns auch ein Herzensthema. Was ist denn für dich jetzt so der Punkt, wo du, also du bist in die Fraktion gekommen, hast das Thema bekommen, vielleicht für die Leute zum Verständnis. Was heißt das denn, wenn man dann, du bist ja in dem Ausschuss Digitales und Staatsmodernisierung, was heißt das denn, da zu sein? Was heißt das in der Vernetzung? Mit welchen Leuten hat man da zu tun und sowas? Einfach mal, dass die Leute verstehen, wie Politik in dem Bereich funktioniert, ja.
Erstmal vielleicht den kleinen Unterschied zwischen, was mache ich im Wahlkreis und was mache ich in Berlin? Weil im Wahlkreis bin ich die grüne Bundestagsabgeordnete und mache natürlich alle Themen. Also ich muss beantworten von den Kitas bis auch Digitalpolitik, aber weiter darüber hinaus. Und in Berlin bin ich eigentlich ausschließlich Digitalpolitikerin. Da haben wir unsere Fachthemen und das ist eben meins. Und im Arbeitsalltag bedeutet das, wir haben eine Arbeitsgruppensitzung, AG-Sitzung. Die haben wir jede Sitzungswoche in Berlin.
Das ist auf Fraktionsebene, ne? Also in der grünen Fraktion. Ja.
Nur die grünen DigitalpolitikerInnen. Mhm. Wir setzen uns einmal die Sitzungswoche zusammen, besprechen da eben die aktuellen Themen. Was kommt jetzt in der Sitzungswoche dran? Auch ein bisschen längerfristige Planung, haben vielleicht auch mal eine Klausur. Und dann gibt's eben, wie schon angesprochen, die Ausschusssitzung. Da sind dann alle Fraktionen drinnen. Da werden Themen von der Koalition eingebracht. Da können aber auch wir Themen setzen. Und wir können vor allem auch kritische Fragen stellen, was wir durchaus auch tun.
Ich glaube, wenn man dir ein bisschen auf Social Media folgt und sowas, dann merkt man auch, dass das durchaus passiert. Ja.
Wir nehmen unseren Auftrag sehr ernst. Cool. Genau. Das ist der Teil. Davon abgesehen haben wir natürlich im Plenum auch, wenn dann irgendwie mal was ins Plenum kommt von digitalpolitischen Debatten, dann dürfen wir da eben auch eine Rede im Plenum zu halten und dann mal sagen, hier, so stellen wir uns das aber nicht vor, liebe Bundesregierung. Das machen wir selbstverständlich auch. Und darüber hinaus, in so einer Sitzungswoche versucht man natürlich ganz viel Vernetzung auch stattfinden zu lassen. Und da treffe ich mich natürlich zum einen irgendwie mit Verbänden, mit Organisationen, mit Wirtschaft, aber auch mit der Zivilgesellschaft und versuche da möglichst viel Input mitzunehmen. Da ist einfach schon sehr viel Arbeit und Vorarbeit auch passiert. Und da versuche ich natürlich das auch irgendwie mit einfließen zu lassen, so gut ich kann. Und da gibt es dann Treffen bei mir im Büro oder man geht mal irgendwie auf eine Veranstaltung und vernetzt sich da. Oder man geht auf ein Panel, wo man dann eben mit anderen Abgeordneten oder mit Verbänden und so weiter auch diskutiert und Rede und Antwort stellen muss. Und das ist so.
Ich habe gestern von einem Kollegen aus der Netzberührung gehört, dass er auf einer Veranstaltung war, die ihr organisiert habt, Ich überlege gerade, da war, glaube ich, jemand noch vom CCC mit dabei und sowas. Kannst du kurz erzählen, wenn du nickst, was das war?
Ja, wir haben als AG, genau, also die interne Güne AG, hatten wir einen digitalpolitischen Netzwerkabend organisiert und da war eben genau das Ziel, dass wir eben uns Netzwerk aufbauen, insbesondere mit der Zivilgesellschaft und eben die ganzen Inputs auch nochmal mitnehmen. Da hatten wir dann Thementische, wir sind ja 4 Abgeordnete, die alle irgendwie so ihren kleinen Bereich haben, wo wir die Federführung haben und haben dann verschiedene Tische eben gemacht, wo man dann dazukommen konnte und eben so auf der einen Seite Rückfragen, aber auch Inputs mitgeben konnte. Dann haben wir alle fleißig mitgeschrieben. Und da war eben auch CCC mit Elina Eichstätt mit da und hat mit uns fleißig mitdiskutiert. Cool. Genau.
Vielleicht für die nicht ganz so affinen CCC, Chaos Computer Club, das hat man vielleicht schon mal gehört, eine der wichtigsten Verbände bzw. Organisationen in Deutschland, die sich mit Digitalisierung auseinandersetzen. Was waren denn zum Beispiel Inputs, wo du sagst, da erinnerst du dich jetzt gerade noch dran, die an dem Abend so reinkamen?
Es ist jetzt witzig, dass du fragst, weil es da tatsächlich einen Input gab, der mir bis heute hängen bleibt. Das mache ich jetzt mal exemplarisch. Und zwar kam jemand, ich hatte den Tisch so ein bisschen KI, also wo sollen das hinführen? Wie gestalten wir das denn eigentlich, dass wir auf der einen Seite irgendwie souverän werden, aber die Kontrolle behalten, vor allem die demokratische Kontrolle? Und da kam dann jemand zu mir und meinte, Rebecca, müsstest du dann nicht eigentlich Exnovation fordern? Und ich dachte mir, Exnovation als Grüne, wenn jetzt so der Titel Grüne fordert Exnovation, bin ich mir jetzt irgendwie nicht so sicher, ob das jetzt die beste Forderung ist und habe entsprechend auch reagiert. Ich so, ich weiß nicht, ob ich jetzt Exnovation direkt fordern möchte, aber natürlich machen wir was mit dem Input, den wir bekommen. Das heißt, ich habe mich natürlich im Nachhinein hingesetzt und mir das nochmal angeguckt, was bedeutet denn eigentlich Exnovation? Und dann habe ich bemerkt, Exnovation bedeutet, dass man Entwicklungen, die so nicht nachhaltig oder in eine falsche Richtung gehen, gezielt auch wieder aus dem Markt entfernt. Und das haben wir Grüne eigentlich schon total oft gemacht. Das ist bei sowas wie Atomkraft, dass man sagt, so, das ist eine Richtung, die wollen wir nicht einschlagen. Da gehen wir auch gezielt den Weg aus, also den Rückwärtsweg sozusagen statt Innovation. Und mit dieser Begriffserklärung, dass auch Exnovation Raum frei macht für nachhaltige Innovation am Ende, muss ich sagen, ja, vielleicht doch als Grüne Exnovation fordern. Und das war aber tatsächlich eigentlich ein ganz gutes Beispiel für einen Input, der wirklich hängen geblieben ist. Habe ich auch mal in der Fraktion dann erklärt, sodass wir jetzt alle halt natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern, weil der Begriff natürlich im ersten Moment auch erstmal so, aber
ja, man muss ja nicht Innovation komplett verhindern, indem man an gewissen Teilen halt auch mal guckt, wo kann das anders, muss es auch anders laufen, ja.
Und das soll der Begriff am Ende auch sagen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Innovation. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo wir hin abdriften, wo wir es vielleicht auch nicht wollen. Wir hatten ja mal diese Kühlschrankstoffe, die dann irgendwie das Ozonloch immer größer gemacht hatten und sowas. Und das ist halt was, wo man sagt, Exnovation, die wollen wir nicht mehr verwenden. Das müssen wir gezielt wieder rückführen. So, das ist natürlich, geht nur in bestimmte Bereiche. Aber fand ich eigentlich schon irgendwie einen spannenden Gedanken, gerade mit so einem Nachhaltigkeitsaspekt, das irgendwie mitzubedenken, wo wollen wir vielleicht auch irgendwo nicht hin. Und wenn man im Bereich KI guckt, da gibt es sicher auch Entwicklungen von krankmachenden Algorithmen oder sowas, wo man sich darüber Gedanken machen sollte, ob man da auch vielleicht gezielt wieder rausgeht. So. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht Innovationen wollen. Wir wollen ganz klar Innovationen. Also das schließt sich nicht aus.
Ja, cool. Ja, ist eigentlich spannend, dass, also ich merke das auch selber, wenn ich so im digitalpolitischen Raum eigentlich unterwegs bin, wie kritisch doch der Raum teilweise ist gegenüber dem eigenen Themenfeld. Weil man selber auch merkt, wie gewisse Sachen auch negativ sein können. Und wenn ich dann so das Feedback kriege von Leuten, ja, aber du bist doch immer der viel mit Digitalisierung macht und sowas, warum findest du das jetzt schwierig? Aber dann hat man wenigstens die Chance zu erklären. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn man solche Sachen dann mitkriegt, zu sagen, ja, da müssen wir auch mal eine Rolle rückwärts machen. Wenn du KI sagst, für mich ist KI auch so ein Feld, ich glaube so 2024 habe ich angefangen, das so richtig zu Beginn wahrzunehmen, wo ich sage, da ist das so losgegangen, so richtig. Klar gibt es das Thema schon ein bisschen länger, aber dadurch, dass die grafischen Oberflächen dann kamen und es breiter verwendet wurde, ist es natürlich auch in den Diskurs krass reingerückt. Was glaubst du denn, zieht sich das jetzt noch länger? Wie krass ist denn KI, wirkt das auf unsere Gesellschaft? Und ist das auch so ein Feld, wo wir schnell mal sagen müssen, oh, da müssen wir auch mal viel reflektieren?
Auf jeden Fall müssen wir da viel reflektieren. Ich glaube, in künstlicher Intelligenz steckt enormes Potenzial, das wir auch durchaus sehr gut nutzen können. ich habe mich da im Studium schon ein Stück weit mit beschäftigt. Da ging es dann darum, bei Energienetzen und so ein bisschen zu gucken, wie kann man denn die Erneuerbaren noch besser integrieren. Und dann ging es darum, Electric Load Forecasting, also Vorhersage, wie viel Last wird denn in circa so und so viel Zeit, damit das alles eben besser geplant werden kann. Und das ist natürlich eine Riesenchance, wenn man in solchen Bereichen KI einsetzt. Im medizinischen Bereich Riesenchancen. Also ich sehe ein großes Feld der Möglichkeiten und ich glaube auch, dass wir in Deutschland und Europa das Potenzial, auch das wir da Stand jetzt haben mit unserer Forschung, bei weitem noch nicht so ausschöpfen, wie wir das vielleicht tun sollten und auch könnten. Und auf der anderen Seite ist gerade im KI-Bereich wichtig, dass es klare Leitplanken gibt, wo wir nicht hinwollen, weil es prinzipiell halt auch das Potenzial hat, zum Beispiel anhand des Gesichtsausdrucks irgendwie Emotionen zu erkennen. Bin ich gerade müde, bin ich abgelenkt und Dinge über mich herauszufinden, die ich so nicht möchte. Diese ganzen Themenbereich biometrische Überwachung, das sind alles Bereiche, wo man sich mal fragen müsste, wollen wir denn auch, dass es da eingesetzt wird? KI hat prinzipiell das Potenzial, neue Stoffe oder neue Verbindungen im chemischen Bereich zu entdecken, aber damit natürlich auch gleichzeitig das Risiko, Dinge zu entdecken, die wir vielleicht so nicht nutzen wollen und oder die halt gefährlich werden könnten, gerade wenn man das einfach so eingeben kann und als Ergebnis rausbekommt. Und auch im Bereich Desinformation mit Deepfakes und so weiter, da wird es dann vielleicht auch für Menschen im Alltag plastischer, wo man KI-Einsatz erkennt, wo man sagt, eigentlich ist es nicht so gut, dass man Videos nachstellen kann, die 1:1 so aussehen, als hätte ein Kanzler Merz irgendwie XY gesagt, was dann am Ende total gefährlich werden kann. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da eben klare Leitplanken und vor allem auch Transparenz brauchen. Und dann, ich sehe Zukunft in KI. Wie weit das noch geht, das muss man beobachten. Aber ich glaube, es braucht ganz, ganz klare Regeln. Und ich finde, es ist auch die Aufgabe, beides zu thematisieren. Also die Chancen, aber auch die Leitplanken, die es dafür braucht.
Ich meine, das soll Demokratie oder das soll Politik leisten, oft Leitplanken zu generieren und den Diskurs im Endeffekt dann in die richtige Richtung zu lenken. Wie sollten denn im Endeffekt Technik und Gesetzgebung zusammenspielen, wenn man über Demokratie, Daten und Privatheit nachdenkt, ne? Also ich meine, auf der einen Seite, man redet immer von Regulierung und es steht so ein bisschen als Gegensatzpaar zu Innovationen, aber das muss es das sein oder
Eigentlich nicht. Also ich wundere mich auch ein bisschen drüber. Wir hatten jetzt Souveränitätsgipfel, war ja groß von der Bundesregierung, da war ja auch irgendwie, wir erreichen jetzt Souveränität, indem wir Regulierung abbauen oder sowas. Und das sehe ich überhaupt nicht. Also am Ende wollen wir doch, dass Technik uns Menschen dient. Also wir wollen ja irgendwie ein besseres Leben dadurch, dass wir irgendwie Technikunterstützung oder zum Beispiel auch KI-Unterstützung haben. Und dafür muss aber auch sichergestellt sein, dass KI genau das tut und nicht einfach entweder intransparent ist oder gegebenenfalls sogar das Gegenteil oder bestehende Vorurteile reproduziert und so weiter. Und dafür braucht es klare Regeln. Und deswegen steht es überhaupt nicht irgendwie im Widerspruch, dass man auf der einen Seite sich klare Regeln gibt, wie etwas umzusetzen ist, zum Beispiel eben, dass es nicht diskriminiert. Das ist ja wohl hoffentlich Konsens, dass wir nicht wollen, dass unsere Technik Sachen diskriminiert und gleichzeitig damit Innovation voranzutreiben. Was es vor allem braucht, ist Rechtssicherheit für die Unternehmen. Und da schadet jetzt gerade alles, was in Richtung Aufschub von KI-Gesetzen geht. Alles das schadet, weil die Unternehmen in Deutschland nicht loslegen können, weil sie nicht wissen, ist das, was ich jetzt gerade entwickle, auch in 3 Jahren so noch erlaubt, ist das rechtssicher. Und deswegen brauchen wir diese klaren Regeln.
Da reden wir auch über eine europäische Ebene, oder?
Auch, ja. Und natürlich dann aber am Ende auch um die nationale Umsetzung des Ganzen. Im Moment ist die deutsche Stimme auf europäischer Ebene leider eher eine verzögernde, was mir Sorge macht. Auch die bayerische Stimme ist leider eine verzögernde. Und was man sich halt auch klar machen muss, wir haben natürlich da ganz große Player auf dem Markt. Also wir haben auf der einen Seite die Chinesen, wir haben aber auch die ganze USA. Und die machen schon sehr, sehr viel. Und die haben eben diese ganz klaren Leitplanken nicht. Und was rauskommt, sind eben Systeme, die eben nicht diskriminierungsfrei sind, die zum Teil halt die Algorithmen, die, wo man dann feststellt, die haben negative Einflüsse auf die Psyche. Und dann muss man ja sagen, es kann ja nicht das sein, was wir wollen. Wenn wir jetzt auch einfach die Regeln abschaffen, dann produzieren wir auf der einen Seite auch Produkte, die nicht unseren Grundwerten entsprechen, aber auf der anderen Seite werden wir auch nie mit denen mithalten können, weil das, was wir ja in Deutschland und Europa am Ende bauen wollen, ist ja was qualitativ Hochwertiges. Wir werden immer die Situation haben, dass wir zum Glück irgendwie teurere Arbeitskräfte Fachkräfte hier haben als woanders, weil wir die gut bezahlen wollen. Wir werden auch vielleicht etwas höhere Energiekosten haben, weil wir einfach verantwortungsvoll mit unserer Umwelt umgehen. Also wenn wir am Ende nachhaltig und zukunftssicher entwickeln wollen, dann brauchen wir qualitativ hochwertigen Output und dafür braucht es einfach Regeln, sonst kommt der nicht und sonst werden wir da nicht bestehen. Und wenn jetzt genau diese Sachen runtergebaut werden, dann werden wir im Endeffekt nie mithalten können. Und deswegen macht es mir gerade ein bisschen Sorge, was da in der Diskussion ist. Vor allem halt mit dem Vorwand, wir wären dann nicht innovativ. Ich sehe das nicht. Und auch in den Gesprächen, die ich führe. Klar, wenn ich mich mit den Big Tech unterhalte, sagen die mir das auch. Aber
ich wollte gerade sagen, was sind denn so Leute, wo du sagst, die, also die versuchen einen da zu attackieren und wo man diese Argumente im Endeffekt vorbringen muss. Also du sagst ja mit der Zivilgesellschaft und da unterhältst du dich auf jeden Fall, aber auch du unterhältst dich auch mit Big Tech. Aber wie wirken die auf einen ein als Abgeordnete?
Ja, die laden einen immer mal wieder zu Veranstaltungen ein und versuchen einen dann zu überzeugen, dass ja sie so wahnsinnig Probleme hätten, Dinge zu entwickeln wegen diesen ganzen Regeln. Ich meine, man kann natürlich darüber nachdenken, ob Dinge vielleicht harmonisiert werden müssen. Es gibt Regeln, wo man irgendwie ähnliche Sachen irgendwie doppelt geregelt hat und sowas. Da bin ich ja komplett dabei, dass man da mal hinguckt, so ob man da noch mal was verbessern kann. Aber die Standards abzusenken, das teile ich einfach nicht. Und das macht mir gerade Sorge im Diskurs. Und klar, wer ein Interesse daran hat, dass wir eben nicht regulieren, sind gerade die großen Big Tech, die ganze Zeit schon profitieren. Und das merkt man auch zum Teil daran, dass eben auch Regierungen wie die USA sich inzwischen einmischen in unsere Digitalregulierung und sagen, wenn ihr das und das macht, ja, dann gibt's aber noch höhere Zölle. Und dann merkt man, in wessen Interesse ist das denn eigentlich? Ja, bestimmt nicht in dem Interesse von Deutschland und Europa. Und da müssen wir ganz vorsichtig sein, dass wir auch in Zukunft da nicht erpressbar werden. Und deswegen ist vielleicht auch dieses große Thema digitale Souveränität eins, das immer wieder überall auftaucht, weil wir in einer Situation sind, in der wir ehrlicherweise schon Stand jetzt sehr, sehr abhängig sind von den USA.
Wir haben hier am Stand, der Max drüben hat angefangen, mal einen Router aufzusetzen, mit dem man ins Internet gehen kann, wo er einfach mal alle IP-Adressen aus den USA blockt, wo die Leute dann mal einfach gucken können, was ihnen da nicht zur Verfügung steht, wenn da einfach mal jemand den Stecker zieht. Und da ist nicht mehr viel. Also das ist schon krass, wenn man schaut. Und ich glaube, das verstehen viele Leute auch nicht sofort, dass natürlich die Vernetzung im Netz auch heißt, dass gewisse Dienste dann über Cloud-Lösungen in den USA wieder realisiert werden. Das kann zwar eigentlich ein deutscher Anbieter sein, aber es ist dann wieder eine amerikanische Cloud-Lösung und sowas. Und ich glaube, einer der prominentesten Fälle, den wir im Moment hatten, war am Strafgerichtshof in Den Haag, dass Leute ihre E-Mails nicht mehr benutzen können, weil die USA gesagt haben, ja, die gefallen uns nicht, was die da machen in Den Haag, und dann dürfen die halt ihre E-Mails nicht mehr benutzen. Das ist schon krass, ja.
Das ist ein Wahnsinns, also das zeigt es ja eigentlich ziemlich deutlich, genau dieser Fall. Es gibt genau eben am Internationalen Strafgerichtshof ist ein französischer Richter, bei dem sind ja nicht nur die E-Mails betroffen. Also das ist ein Teil davon, aber der kann gar nichts mehr machen. Dem seine Flüge sind storniert worden, der kann kein Geld mehr überweisen, der kann im Prinzip eigentlich fast nichts mehr nutzen. Und das ist jetzt so einer der ersten Fälle, in denen mal so sehr Einfluss genommen wurde. Und deswegen stellt jetzt gerade auch der Internationale Strafgerichtshof komplett um, also die ganze IT auf Open Source, weil die eben auch sagen, uiui, also das ist ja ganz schön gefährlich, und vor allem man kann das ja wirklich auch von extern ziemlich leicht alles abdehnen. Und ja, da einfach nochmal irgendwie online nachgucken, was da der Fall ist, da merkt man dann selbst auch mal, wie würde es mir denn eigentlich gehen, wenn diese ganzen Sachen einfach plötzlich abgedreht werden. Und jetzt haben wir ja gerade in Deutschland, Europa die Situation, dass die geopolitische Lage wirklich alles andere als einfach ist. Und zu Recht investieren wir in unsere Verteidigung, weil wir am Ende, ja, wer nicht verteidigungsfähig ist, wird am Ende angegriffen, haben wir leider erleben müssen. Und das ist auch alles richtig so, aber es hilft uns am Ende gar nicht, wenn wir digital so abhängig sind, dass man uns von extern abdehnen kann. Und deswegen wäre es eigentlich umso wichtiger, dass wenn wir in Verteidigung und Resilienz investieren, dass das eben auch im digitalen Raum mit der Gewichtung stattfindet. Und das vermisse ich noch. Okay. Da werden zwar große Reden geschwungen, aber die konkreten Schritte, die dann kommen müssen, ähnlich wie es der Internationale Strafgerichtshof von dir schon angesprochen gemacht hat, diese Schritte und auch die Fahrpläne in die Richtung, die fehlen leider noch.
Wenn du über die Fans und Militär redest oder sowas, gibt's da Leute, denen man folgen könnte? Also einfach mal so Interesse halber, wo du auch sagst, das wären Leute, denen man mal zuhören müsste in dem Bereich?
Ja, also es gibt natürlich gerade mit der in der digitalen Zivilgesellschaft sind extrem viele AkteurInnen, denen man da zuhören sollte. Wir hatten Markus Beckedahl zum Beispiel einmal bei uns in der Fraktion oder im Fachbereich, der eben auch dieses ganze Thema digitale Souveränität nochmal mit auf den Tisch gebracht hat. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wer im Defense-Bereich jetzt bei uns aus der Fraktion eine ganz tolle Arbeit macht, ist auch Jeanne Dillschneider. Sie ist nämlich gleichzeitig noch im Verteidigungsausschuss und damit ergibt sich natürlich gerade, dass sie auch das Thema
Abgeordnete aus dem Saarland, glaube ich, ist sie. Ne?
Aus dem Saarland, genau, ganz genau. Genau. Genau, tolle Kollegin. Und da einfach mal Kontakt aufnehmen, die macht auch wirklich viel in dem Bereich. Und Konstantin von Notz natürlich seit Jahren, also eher Jahrzehnten inzwischen, absoluter Fachexperte bei uns in der Fraktion. Es gibt viele, die immer wieder warnen. Wenn man sich die Fachzeitschriften auch anguckt, sieht man es ja auch eigentlich. Neulich war sogar in der Tagesschau mal kurz was zur Souveränität. Also es kommt jetzt auch immer mehr. Man muss halt sehr aufpassen, dass es am Ende nicht wieder so, es gibt wie Greenwashing, gibt's auch Souveränitätswashing, dass man sich da, es hieß mal ganz lange, ja, die Rechner oder die Server müssen einfach in Deutschland stehen oder so, dann passt. Und dann kam immer mehr raus, nee, passt doch nicht. Also ein bisschen vorsichtig und differenziert muss man da auch sein, aber wenn da irgendwie Unsicherheiten oder Fragen bestehen, dafür sind wir auch als Bundestagsfraktion da, fragt uns einfach, dann können wir da auch mal drauf gucken.
Okay, cool. Also das, in dem Fall von den Servern meinst du, dass wahrscheinlich auch Software und sowas dann Stecker ziehen kann, oder was wäre so der Punkt?
Also es war jetzt im Prinzip ganz lange die Aussage, ja, wenn die Server in Deutschland stehen, dann passt. So. Jetzt können ja aber trotzdem Daten abfließen. Und es gibt den Cloud Act zum Beispiel, es gibt noch mehr solche Gesetze, aber das unterliegt dann trotzdem amerikanischen Recht und theoretisch können die sagen, ja, wir ziehen die Daten ab. So, dann kommt die Antwort, na gut, dann stellen wir das Ding halt ganz isoliert bei euch hin, dass man da wirklich nichts abziehen kann. Ja, aber Updates müssen ja trotzdem rein und raus. So, wer überprüft denn jetzt die ganzen Updates? Vor allem in dem Detail, das ist ja gar nicht leistbar. Und wenn wir dann in Richtung CrowdStrike mal gucken, wo einmal komplett Microsoft weltweit ausgefallen ist, wo auch ein Update uns im Prinzip, das war ein Versehen, aber komplett lahmgelegt hat, dann kriegt man mal so ein bisschen Gefühl dafür, was das eigentlich bedeutet, wenn da mal so ein Update reinkommt, das vielleicht irgendwie einen böswilligen Gedanken hat. In dem Fall war es auch noch ein Versehen. Da haben alle dran gearbeitet, dass es so schnell wie möglich wieder geht. Am nächsten Tag war es wieder am Laufen, aber Flüge gingen nicht. Die Krankenhäuser konnten nicht richtig arbeiten. Also es ist extrem gefährlich. Deswegen diese ganze Argumentation, Server stehen hier, ist eine Scheinargumentation. Und inzwischen hat auch unter Eid vom französischen Senat ein Microsoft-Vertreter auch gesagt, die Daten sind, also er kann nicht ausschließen, dass Datenabflüsse stattfinden. Das heißt, da ist so ein bisschen Souveränitätswashing an der Stelle tatsächlich betrieben worden. Und ich glaube, so langsam dämmert es auch einigen, aber es halt hat sehr lange gedauert.
Okay. Welche Rolle würdest du denn der Open Source oder beziehungsweise auch freier Software oder Open Source zuschreiben, gerade in dem Bereich Souveränität?
Open Source ist Transparenz am Ende. Also Open Source heißt, ich kann reingucken, ich kann in den Code schauen und gucken, was der macht. Ich kann auch feststellen, ob da irgendwie Sicherheitslücken drin sind, ob da irgendwas entwickelt wurde, was nicht in die richtige Richtung geht. Und deswegen spielt es gerade in dem Kontext eine entscheidende Rolle. Wenn wir proprietäre, also Software einsetzen, in die wir nicht reingucken können, dann heißt es auch, manche denken wirklich, die wäre sicherer, weil das andere ist ja offen, da kann man ja im Zweifel reingucken. Aber stimmt nicht, wenn wir nicht reingucken können, ist viel gefährlicher, weil wir haben gar keine Ahnung, was da im Hintergrund abfließt. Wir haben gar keine Ahnung, ob da Schwachstellen reingeflossen sind und so weiter. Deswegen setze ich mich sehr dafür ein, dass gerade wenn wir selbst als Staat Geld ausgeben, gerade so Steuermittel, wenn wir die einsetzen, dass sie dann eben in Open Source auch fließen, zum einen aus dem Sicherheitsaspekt, weil man eben dann reingucken kann, sieht, was ausgeliefert wurde und ob es irgendwelche Hintertüren gibt, wo Daten abfließen, aber auch, weil es viel einfacher ist für kleinere mittelständische Unternehmen Sachen zu entwickeln, die dazu passen, irgendwie mit offenen Schnittstellen Sachen anzudocken, die nochmal etwas verbessern. Und es würde auch unserer Wirtschaft total, also auch aus wirtschaftlichen Gründen würde uns sehr helfen, wenn wir mehr auf Open Source setzen. Oft kommt leider dann das Argument, es wäre nicht so nutzerinnenfreundlich, aber das liegt ja nicht an Open Source, das liegt einfach daran, dass da im Moment die Mittel nicht reinfließen. Wenn wir in Deutschland Milliardenbeträge in Microsoft-Lizenzen reinfließen lassen, ja, dann zahlen wir halt auch entsprechend dafür, dass die Mittel zur Verfügung haben. Sowas, wenn wir das Geld mal in Open Source stecken würden, dann wäre das natürlich auch viel besser und es gibt ja auch zum Glück inzwischen sehr, sehr gute Produkte, auf die wir einfach umstellen könnten. Man muss es halt nur auch machen, genau.
Public Money, Public Code ist da so ein Stichwort, was man sich auch mal angucken kann. Wie du sagst, Investitionen da auch von staatlicher Seite, die dann in Open Source fließen. Siehst du denn schon einfach mal vielleicht Beispiele, auch in Deutschland, wo du sagst, da wird schon Open Source sinnvoll eingesetzt?
Schleswig-Holstein hat es gemacht. Und da, das ist mit grüner Regierungsbeteiligung, da können wir durchaus auch ein bisschen auf uns selbst mit stolz sein, dass das so gelaufen ist. Macht auch nicht nur die so, sondern ich hatte auch das Beispiel Internationaler Strafgerichtshof schon genannt. Ich glaube, das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung hat jetzt für sich selbst auch mal angekündigt, dass sie sich das mal anschauen werden und gucken, umzustellen, aber immer gleich mit ganz kritischen Worten begleitet, ob das denn wirklich alles so funktioniert oder nicht. Was wichtig wäre und ein Entscheiderhebel wäre, wenn wir unsere Vergabe an der Stelle anpassen. Im Moment ist es einfach nicht so, dass Open Source Standard ist. Wenn wir wollen, dass das Prinzip Public Money, Public Code gilt, dann müssen auch in den Vergaberichtlinien muss auch drinstehen, wir wollen Open Source und wir schreiben Open Source aus. Und wenn ihr sagt, an der Stelle geht's nicht, was ich oft nicht nachvollziehen kann, möchte ich eine Begründung, warum nicht. Also der Default, der Standardwert muss sein, wir wollen das Open Source ausgeschrieben haben. Dann würde das auch viel besser funktionieren. Und was ich inzwischen auch gehört hatte, ist, dass Unternehmen sagen, ja, wir haben bisher eigentlich proprietär ausgeliefert, aber natürlich können wir auch Open Source. War halt bisher nicht verlangt. So, das muss man halt auch in dem Fall einfach machen. Und ich glaube, da braucht es ein Update unserer Vergabe, damit es auch wirklich ins Laufen kommt und damit auch die Open Source entwickeln, so ein bisschen Planungssicherheit haben. Weil klar, wenn man dann weiß, dass der Staat als Ankerkunde auftritt und da einiges an Mitteln dann perspektivisch reinfließt, dann kann man auch anders planen und anders skalieren.
Ja, die Open Source hat, glaube ich, auch einfach andere Geschäftsmodelle. Also ich meine, selbst freie Software, die theoretisch jeder einfach selber einsetzen könnte, ist für viele einfach ein Geschäftsmodell. Also ich meine, ja. Es ist ja nicht so, als wenn man nicht damit auch sagen kann, wir stellen die Infrastruktur bereit, wir machen Beratung, wir machen Support und sowas alles. Das heißt, dieser Bereich zwischen Open Source, was eine Sache ist, erstmal um Transparenz zu schaffen und dann eben auch noch freie Software einzusetzen, heißt nicht, dass da nicht auch Wirtschaft dahinter steckt. Also das ist durchaus auch ein wirtschaftlicher Faktor. Und ich glaube, diese Modelle müssen auch nochmal anders verstanden werden und dann anders eingesetzt werden, ja.
Genau, und was da hast du eigentlich schon was ganz Wichtiges gesagt, da muss anders verstanden werden. Ich glaube, wir haben hier auch einen Bildungsauftrag mit zu tätigen und das nur ein bisschen besser zu erklären, weil ich merke das schon, also gerade in der IT-Bubble ist das weniger ein Thema. Wenn ich da sage, Open Source, sagen alle, ja genau, mach mal mehr, Rebecca. Gut, nicht, wenn ich mit den großen Big Tech spreche wieder, aber genau. Außerhalb merke ich, dass da einfach viel an Informationen noch fehlt. Und deswegen gehört zu digitaler Souveränität am Ende auch immer ein Bildungsauftrag, generationenübergreifend. Wichtig sind natürlich gerade die Schlüsselpositionen, die am Ende bestellen, dass die halt nochmal wissen, was das bedeutet im Detail. Aber eigentlich wäre es schon gut, wenn wir das generationenübergreifend an den Stellen, wo Bildung stattfindet, auch immer gleich mit kommunizieren, was für eine Rolle das spielt, was Open Source bedeutet, dass es Geschäftsmodelle dahinter gibt. Damit kann Geld verdient werden, hast du genau richtig gesagt. Und da würde ich mir auch wünschen, dass einfach noch mehr passiert. Ich hatte in der Schule von Open Source noch nie gehört.
Krass, okay.
Ja, und das ist jetzt trotzdem, wie viele Jahre ist das her? 12 Jahre ist meine Schule her, war kein Thema bei mir.
Krass. Also, aber im Studium bist du dann, gut, ich meine, bei Informatik, wie du gerade sagtest, in der Bubble ist das dann doch mehr Thema, ne?
Im Studium ist es mehr Thema, aber auch da kommt halt durchaus noch mehr sein können.
Ja. Okay. Ja gut, also genau, dann wissen wir, dass wir Public Money und Public Code wichtig finden. Wie kommen wir denn, weil du es gerade erwähntest, eher auch an den Punkt, wo Menschen Open Source nicht mehr so wahrnehmen als schwierig nutzbar und sowas. Also ich nehme es jetzt erstmal so wahr, dass es oft daran liegt, dass die Leute natürlich erstmal andere proprietäre Sachen gewohnt sind, dass die riesige Marketingabteilungen haben, die ihre Lizenzgebühren natürlich wunderbar finanzieren. Aber welche Hebel, wo du sagst, da könnte auch die Open-Source-Szene nochmal pushen, um erfolgreicher zu sein?
Was ich immer toll finde, ist, wenn es in irgendeiner Form Veranstaltungen oder Konferenzen gibt, wo man so ein bisschen hands-on sagen kann, guck mal, hier gäbe es zum Beispiel die und die Alternative, das kannst du so und so einrichten und danach ist drauf und läuft. Was aber natürlich enorm helfen würde, wenn ich in der Arbeit die ganze Zeit mit Microsoft arbeite, wenn ich dann in der Schule oder in der Uni auch wieder diese Produkte benutze, es muss nicht nur Microsoft sein, aber das ist halt jetzt gerade etwas, was wirklich überall im Einsatz ist, dann ist natürlich die Hürde, sich privat, wenn man selbst nicht in der Digitalwelt so tief drin ist, sich damit auseinanderzusetzen, jetzt plötzlich was anderes einzusetzen, extrem hoch. Und das heißt, je mehr es uns gelingt, Open Source einzusetzen, sei das bei uns Grünen, dass wir das selbst verwenden am Ende des Tages, sei das in den Verwaltungen, dass die schon mal umstellen, dann sind natürlich die Leute, die das in der Arbeit schon verwenden, viel eher gewillt, auch mal privat zu sagen, guck mal, ich verwende das. Wenn wir dann da wieder Leute haben, die sich dann damit auskennen, mit den Produkten, die ja auch schon gut funktionieren, das ist wirklich einfach nur oft ein, ich habe es halt noch nicht so oft verwendet, Thema, dann macht es das auch wieder leichter, sich untereinander auszutauschen und sagen, guck mal, ich habe hier gerade ein Problem, komme nicht weiter. Ah ja, das hatte ich auch schon mal, ich kann helfen. Das haben wir in allen IT-Bereichen, dass mal irgendwas nicht so gut funktioniert. Aber gefühlt, nur bei Open Source sagt man am Ende, das wäre wegen Open Source. Das ist aber nicht so. Nur weil es Open Source ist, das hat überhaupt nichts mit Nutzerfreundlichkeit zu tun. Und das wird leider fälschlicherweise oft vermischt.
Ich habe letztens witzigerweise auf einer Veranstaltung, habe mich jemand gefragt, ob ich schnell noch an dem PowerPoint was einstellen kann. Und das war ein der ersten Mal, dass ich sage, konnte, Mist, ich wüsste es jetzt in LibreOffice viel besser, wie es funktioniert. Und das spielt ja genau in diesem Aspekt rein. Also ich habe es in der PowerPoint dann auch hingekriegt irgendwie, aber oft ist es für viele eher andersrum, ne? Also dass der Pain und so ein bisschen die Schwierigkeit erstmal andersrum ist, dann in LibreOffice sich zurechtzufinden. Umsetzbar war die Sache auf jeden Fall auch in beiden Produkten, ja.
Aber du sagst es ja, genau. Also du hättest das in LibreOffice, für dich war es jetzt genau andersrum. Und wenn mehr Leute quasi schon vorher das andere genutzt hätten, für die ist das dann auch wieder andersrum, und wenn diese Leute dann mal an der entscheidenden Stelle sitzen, wo darüber entschieden wird, was führen wir denn jetzt gerade ein, dann hilft natürlich auf der einen Seite zu sagen, Open Source ist der Default, aber auf der anderen Seite auch das gute Gefühl, weil so wie es jetzt ist, ohne dass eben Open Source Standard ist, bei der Vergabe zum Beispiel, und da sitzt ein Manager, der eigentlich jetzt vielleicht nicht total IT-affin ist oder der sich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt hat, am Ende einfach nur will, dass es läuft. Ja, der will sich natürlich nicht am Ende dafür rechtfertigen, dass er jetzt irgendwas eingesetzt hat, was alle noch nicht kennen, und das funktioniert nicht so gut. So, und deswegen wäre es so wichtig, gerade an den Stellen einmal den Default zu machen, dass eben dann der nicht das Gefühl bekommt, oh Gott, ich traue mich da gar nicht ran, weil am Ende funktioniert irgendwas nicht und ich bin schuld, weil ich gesagt habe Open Source. Das heißt, dann hat er schon mal so ein bisschen die Begründungslast weg, das zu sagen, und dann nutzen es halt immer mehr Leute und dann werden auch immer mehr Menschen feststellen, es liegt nicht daran, dass es Open Source ist, es ist einfach vielleicht ein bisschen anders mal aufgebaut, es ist ein Gewöhnungseffekt, der da irgendwann eintritt. Und ich glaube auch, da müssen wir als Gesamtbevölkerung einfach mitmachen. Umso wichtiger ist, dass wir das Thema immer wieder setzen, dass wir sagen, das ist jetzt wichtig, weil das inzwischen ehrlicherweise zu einem Sicherheitsrisiko geworden ist, was für eine Bequemlichkeit wir uns da gewöhnt haben, solche Entscheidungen eben nicht treffen zu müssen.
Erzähl doch noch mal ganz kurz, was in dem Antrag steht. Also wir sind jetzt gerade am Samstag auf der BDK. Ich glaube, morgen ist er im Plenum, ne?
Genau, morgen ist der Antrag vormittags im Plenum. Im Endeffekt vieles von dem, was ich gerade schon gesagt hatte. Ich werde einen Schritt nochmal zurückgehen vor dem Antrag. Wir hatten im Bundestag nämlich noch einen anderen Antrag zu digitaler Souveränität eingebracht. Und der zeigt vielleicht so ein bisschen eigentlich den Wahnsinn, den wir hier gerade erleben. Und zwar hatten wir gefordert, zum einen überhaupt erstmal ein Lagebild zu erstellen. Wo sind denn überhaupt Abhängigkeiten und was für Alternativen gäbe es schon? Und daraufgehend eine Strategie zu entwickeln, wie wir da Stück für Stück rauskommen. Dieser Antrag wurde abgelehnt von der Bundesregierung im Sinne von, die einen sagten, wir hätten das schon, was nicht stimmt, aber der war auch, glaube ich, nicht aus dem Digitalbereich, und andere sagten, wir brauchen das ja gar nicht. Und da dachte ich mir, Wahnsinn, ihr macht gerade einen Souveränitätsgipfel und sagt aber auf der anderen Seite, das brauchen wir nicht. Also
eine Bestandsaufnahme, ne?
Habe ich beim besten Willen nicht verstanden, ne?
Denen also, sind wahrscheinlich die Lobbyleute in die Tür gerannt den ganzen Tag und dann, ja.
Ziemlich spannend. Er hat noch mal schriftliche Frage gestellt, da ging es wieder in die Richtung, brauchen wir nicht, und da gäbe es schon irgendwas, was so halb, da steht ein bisschen was drin, aber wir haben es einfach nicht. Und jetzt haben wir aber mitbekommen, dass wohl im Haushalt plötzlich zwei Punkte aufgetaucht sind, die auf der einen Seite irgendwie heißen Bestandsaufnahme und auf der anderen Seite Strategie. Also man möchte natürlich den Grünen nicht zustimmen, dass sie da recht hatten, aber irgendwie ist er dann doch in die Politik eingeflossen. Das sind vielleicht die kleinen Erfolge, die wir da feiern können.
Das ist Oppositionsarbeit, ja,
genau. Also unser Grün steht nicht drüber, aber es hat dann doch was mit uns zu tun. Und der Antrag morgen, der greift das Thema einfach nochmal auf, weil ich eben mitbekommen habe oder weil mir auch das auf der einen Seite total wichtig ist in dem gesamtgeopolitischen Kontext, den wir gerade erleben, aber weil ich halt auch eben nicht wahrnehme, dass die Bundesregierung da die richtigen Schritte macht. So, und was fordern wir? Wir beschreiben einmal die Situation, wie wir sie gerade haben. Wir sagen zum Beispiel auch ganz klar, was wir nicht einsetzen wollen. Dazu gehört unter anderem Palantir, also eine Blackbox-Software, die dann in die oder mit KI und Zusammenführen von Daten in einem hochsicherheitskritischen Bereich in den Händen von jemandem, der Demokratie gar nicht so toll findet, und die USA daneben, die da sich total freut, dass Deutschland sich gerade in so einem Bereich noch weiter abhängig macht. Also da einfach mal klare Kante und Nein zu sagen. Wir sagen Nein.
Vielleicht kurz dazu, Palantir ist eine amerikanische Software. Ich glaube, Peter Thiel, glaube ich, stand dahinter.
Ja.
Und wird besonders in Sicherheitsbehörden eingesetzt. Und diese Blackbox, die du gerade beschreibst, ist im Endeffekt wahnsinnig viele Daten aggregiert. Die grafisch wahrscheinlich ganz nett aufbereitet, aber eben so Blackbox-mäßig, dass wir da keine demokratische Kontrolle drüber haben. Ja.
Genau, wir wissen eigentlich gar nicht, was mit den Daten sonst noch passiert. Und genau, was uns da auch angezeigt wird, liegt halt am Ende auch in den Händen von Palantir selbst. Und da einfach ein klares Nein zu sagen. Es geht auch weiter mit, die Bundesregierung hatte, oder beziehungsweise unser Minister hatte sich getroffen mit OpenAI, um dort mal darüber zu sprechen, wie sinnvoll das eigentlich wäre, OpenAI ab jetzt in unserer Verwaltung einzusetzen. Ja, das ist ja auch wieder Blackbox-KI, die uns dann am Ende da irgendwelche Antworten gibt. Also ich möchte nicht, das ist ein Rieseneinfallstor für Beeinflussung und so weiter und hat mit digitaler Souveränität rein gar nichts zu tun. Unsere Bundeswehr setzt auf die Google Cloud. Ja, aber wir haben ja den Cloud. Es ist eigentlich Wahnsinn, dass wir da, wir haben halt noch nicht so viel eigene Infrastruktur. Deswegen, wir haben es auch in Teilen schon und nutzen sie nicht so, wie wir sie sollten. Und deswegen fordern wir in dem Antrag zum einen eben in dem kritischen Bereich, setzen wir nicht auf unvertrauenswürdige Hersteller. Dass das überhaupt aufgeschrieben werden muss, ist Wahnsinn, aber die Situation zeigt halt einfach was anderes. Wir sagen ganz klar, wir Public Money, Public Code, wir setzen auf Open Source, also weil das eben Transparenz am Ende ist. Und Transparenz ist Vertrauen und Sicherheit. Auch da auf dem Souveränitätsgipfel der Bundesregierung fiel Open Source quasi gar nicht.
Wer hat sich denn da überhaupt getroffen? Was war dieser Souveränitätsgipfel? Der war viel in Medien, also das habe ich auf jeden Fall mitgekriegt. Aber so richtig, wer da jetzt sich unterhalten hat?
Ja, also auf den Panels auf jeden Fall nicht die digitale Zivilgesellschaft. Die war zwar dann irgendwann nach mehrfacher Rückfrage eingeladen worden, aber sprechen durfte sie nicht. Es war sehr, sehr viel Frankreich. Es war ja auch Macron da und Merz und Macron haben auch beide gesprochen. Macron hat leider Open Source überhaupt gar nicht erwähnt. Merz hatte immerhin Descendes und Open Desk mal als Positivbeispiele benannt, hat aber dann nichts zu Schleswig-Holstein gesagt, wo ich mir dachte, das ist doch jetzt hier mal eigentlich
überraschend, offen, weil ich meine, es ist ja durchaus auch grün-schwarze Zusammenarbeit da. Es ist ja nicht, genau, ja.
Hat mich auch überrascht. Man muss ja dazu sagen, sowohl Zendes als auch Open Desk sind ja eigentlich Sachen, die auf Ampel-Entscheidungen basieren. Deswegen eigentlich hat die Bundesregierung auch bei den einzigen beiden Punkten, die sie genannt hat, wieder selbst nichts beigetragen. Es waren halt einfach große Konzerne da, aber diesmal eben aus Europa. So, das ist besser als, aber das ist halt noch nicht die Lösung. Und deswegen sagen wir ganz klar, nee, wir setzen auf offene Standards, auf Open Source. Das Merz hat auch nicht einmal das Wort Open Source gesagt, aber er hat immerhin Open Desk gesagt, das passiert ja auf Open Source. Ich glaube, er hat nicht verstanden, warum, unterstelle ich jetzt gerade. Ja. Genau, also den Aspekt betonen wir auf jeden Fall. Dann geht es natürlich darum, das Ganze europäisch zu denken. Digitalisierung funktioniert nicht im Alleingang, sondern es muss am Ende kompatibel sein. Und deswegen ist es durchaus richtig, sich da auch mit Europa und vielleicht auch mit anderen internationalen Staaten, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie wir, die auf Demokratie basieren und ähnliche Grundwerte haben, dass man mit denen noch enger zusammenarbeitet. Das steht auf jeden Fall mit drinnen. Da wollen wir mehr zusammenarbeiten und uns austauschen, Beispiele nehmen. Wir wollen die kritische Infrastruktur besser schützen. Hybride Kriegsführung erleben wir schon jetzt. Ich glaube, Cyberattacken kosten irgendwie 200 Milliarden der Wirtschaft. Das ist ein Riesenbetrag. Das heißt, sich da besser aufzustellen, das wäre enorm wichtig. Aber auch zum Beispiel der Bildungsaspekt. Digitale Souveränität funktioniert eben nur, wenn die Menschen mitgenommen werden und wenn wir da alle auch entsprechend mit weitergebildet werden. Also auch der Aspekt wird jetzt nochmal extra da nochmal groß mit reinkommen. Und im Endeffekt beschreiben wir in dem Antrag die Leitplanken, wie es funktionieren kann, am Ende digital souverän zu werden. Und zwar mit Wirtschaft, mit einer starken Wirtschaft und gerade eben mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen, wie die sich damit einbringen können. Und zwar so, dass sie am Ende den Menschen dient, der Gesellschaft dient. Und genau diese Leitplanken stehen da im Prinzip drinnen. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn der morgen mit großer Mehrheit durchgeht.
Es gibt ja an normalerweise Anträgen immer auch Sachen, wo sich dran gerieben wird. Gab es auch schon Sachen, wo ihr noch ein bisschen was einmustet an Ideen? Oder ist der Antrag bis jetzt relativ stark, hast du das Gefühl?
Es gab selbstverständlich Änderungsanträge, das ist aber ganz normal.
Genau. Ist ja auch wichtig für den Diskurs, ja.
Genau.
Ja.
Also wir haben alles einen können. Also wir haben natürlich verhandelt und geguckt. Da ging es aber weniger darum, dass wir total den Dissens irgendwie im Detail hatten, sondern eher darum, gehört dieser Aspekt wirklich jetzt so in der Tiefe mit in den digitalen Souveränitätsantrag. Was ich gerade noch vergessen hatte, ist natürlich die ganze Teil. Wir wollen natürlich nicht europäische Gesetzgebung irgendwie uns da erpressen lassen und zurücknehmen, sondern durchsetzen. Im Gegenteil, also wir nutzen ja noch gar nicht das Potenzial, das wir uns überhaupt gegeben haben mit Europa. Das heißt, wir haben da natürlich schon verhandelt. Ich hatte zum Teil sehr, sehr lange Änderungsanträge mit sehr guten Punkten, wo ich aber gucken musste, was sind so die Hauptaspekte, die wir jetzt mit aufnehmen. Aber da haben wir immer gute Einigungen finden können. Auch Palantir haben wir eine sehr gute Einigung gefunden, die eben jetzt sagt, wir lehnen den Einsatz solcher Analyse-Software der Firma Palantir grundsätzlich ab. Ich freue mich da sehr drüber, dass wir da auch so einen guten Konsens herstellen konnten. Und was man insgesamt halt gemerkt hat, das kannte ich natürlich auch aus der IT-Arbeit vorher schon, je mehr Leute mal mitarbeiten und je breiter oder je mehr Gehirne sich auf etwas draufwerfen, desto besser sind einfach die Ergebnisse. Also da waren auch gute Punkte dabei, die ich sehr, sehr gerne mit in meinen Antrag mit aufgenommen habe.
Und ich glaube auch, dass da die Vernetzung stattfindet. Und ich meine, du nimmst auch Input, auch wenn jetzt 5 Sätze über ein spezielles Thema nicht noch aufgenommen wurden, die nimmt mir ja trotzdem in die Arbeit mit, Nick.
Also, ja, selbstverständlich. Genau. Ja. Also selbstverständlich, das gilt grundsätzlich, ob es jetzt in dem Antrag ist oder ob man mir das mündlich rüberschickt oder sagt, Rebecca, lies mal darüber. Je mehr Input man bekommt, desto besser kann man natürlich auch bewerten. Und da ist immer wieder was dabei, wo ich sage, so ja, das ist ein Aspekt oder nochmal irgendwie eine Perspektive, die nehme ich in meinen nächsten Antrag oder in meine nächste Initiative mit. Und da bin ich natürlich sehr dankbar drum. Das ist alles Teamwork.
Ja, genau, wo du Team sagst. Wie groß ist denn so ein Team in einem Bundestagsbüro? Du hast ja eins, glaube ich, in Berlin und man hat eins im Wahlkreis, ne?
Ja, genau. Ich hab 7 Mitarbeitende. Die sind nicht alle Vollzeit, sondern das ist ein bisschen aufgeteilt im Wahlkreis, in dem ich ja grüne Politikerin bin und ich bin trotzdem Digitalpolitikerin, aber da mache ich ja alles, habe ich 2 Teilzeitmitarbeitende, die wundervoll meine Wahlkreistermine und Sachen organisieren. Und in Berlin habe ich 3 Personen, die so annähernd Vollzeit sind und 2 Studierende, die mich unterstützen, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, weil das natürlich auch immer mehr eine Rolle spielt. Wir können natürlich sehr, sehr viel in Berlin machen, aber am Ende müssen wir es auch den Menschen kommunizieren und auch da wieder, wenn da Rückmeldungen kommen, die irgendwie zu mir rüber kanalisieren, das schaffe ich, also das kann ich bei dem Workload gar nicht alles alleine schaffen. Deswegen bin ich super dankbar, dass ich da so tolle Unterstützung sitzen habe. Ich glaube, wenn man es jetzt in Vollzeitäquivalenten ausdrücken müsste, wären es so circa 5 Vollzeitäquivalente, die mich da bei meiner Arbeit unterstützen.
Ja, ich erinnere mich, eine Freundin von mir war im Europaparlament und die hat auch gesagt, es ist einfach Wahnsinn, wie groß der Workload ist und wie man versuchen muss, die verschiedenen Interessengruppen auch wirklich zu hören. Also, und sie sagte auch, es ist einfach viel einfacher, eine Lobbygruppe, wo man mal zum Essen eingeladen wird, da könnte man 2 Stunden und wird noch im Taxi hingefahren. Wenn man mit der Zivilgesellschaft redet, heißt es eher, mit den Leuten noch abzusprechen, dass die nach Berlin kommen oder sowas, dass man sich mal treffen kann und sowas. Und da freut es mich, dass du auch so berichtest, dass du wirklich mit der Zivilgesellschaft so stark dich da austauscht. Ja.
Die machen extrem gute Arbeit. Also natürlich, das ist mir ein riesengroßes Anliegen. Erstens, weil ich das Gefühl habe, dass sie von der Bundesregierung nicht so viel Beachtung bekommen, wie sie bekommen müssten. Und zweitens, weil da einfach extrem viel Arbeit auch schon gemacht wurde. Und wir müssen ja nicht alles doppelt und dreifach machen. Und das machen wir schon bei der Verwaltungsdigitalisierung, alles doppelt und dreifach, das gleiche Produkt immer wieder. Deswegen, wenn da schon gute Sachen liegen, dann schaue ich mir die natürlich sehr gerne an und nehme den Input mit. Aber das stimmt, digitale Zivilgesellschaft bedeutet auch, dass ich mal zu irgendwelchen Treffen hinfahre, anstatt dass man immer zu mir kommt oder dass halt alles schon gebündelt da ist. Aber dann macht man halt so einen Netzwerkabend, wie wir den auch veranstaltet haben, wo dann alle zusammenkommen und Sachen da lassen. Plus wir versuchen natürlich auch, wenn es geht, auch mal digitale Zuschaltmöglichkeiten zu machen, weil die haben natürlich oft dann nicht die großen Büros dahinter, die alles perfekt im Prinzip terminieren und 500 Unterlagen an Vorbereitung noch zur Verfügung stellen, sondern dann macht man irgendwie mal ein Online-Meeting und tauscht sich so aus. Aber ich bin da wirklich extrem dankbar für den Input, den wir auch jetzt schon bekommen haben, weil ich auch überzeugt davon bin, gerade im digitalen Bereich, es ist nicht möglich, jedes Detail bis ins letzte Detail alles alles zu sehen. Man kann sich natürlich so breit wie möglich damit beschäftigen, aber dafür ist das Thema einfach viel zu groß. Ich bin auf Input angewiesen. Wenn mal jemand was mitbekommt im Sinne von Rebecca, hast du da schon hingeguckt, kannst du da noch mal ein bisschen genauer beleuchten, bin ich für solche Hinweise sehr dankbar und versuchen auch, wenn das bei uns natürlich in die allgemeine Vorstellung passt, also dass wir das dann auch aufgreifen und zurückmelden.
Ich hatte das in Rheinland-Pfalz, war auch die Frage, Digitalministerium oder eher in der Staatskanzlei angesiedelt. Jetzt haben wir ein Digitalministerium. Findest du das gut, dass man das als eigenes Ministerium macht? Oder würdest du eher denken, dass es als Querschnittsthema in den Ministerien stärker verankert werden müsste?
Politikerin Antwort, kommt drauf an.
Sehr gut.
Erstmal, also ich fand es im ersten Moment erstmal gut, dass es ein eigenständiges Ministerium gibt, weil es natürlich auch dem Thema das nötige Gewicht gibt. So, wir haben jetzt hier eigenständiges Ministerium, es werden Zuständigkeiten nochmal gebündelt und so weiter. Und es hat sich aus der Vergangenheit gezeigt, dass es einfacher ist, wenn Zuständigkeiten irgendwo klar gebündelt sind. Es gab auch einen vielversprechenden Organisationserlass. Es gab zum Beispiel den Zustimmungsvorbehalt, wo wir gesagt haben, oh, das könnte was total Sinnvolles sein, dass eben da auch mit drauf geguckt wird und eben nicht so viel Geld, weil das ist natürlich viel Geld, was da auch im Raum steht, dass das eben zielgerichtet ausgegeben wird und nicht eben doppelt und dreifach für ähnliche Sachen. Jetzt ist es aber so, wir sind jetzt schon eigentlich ein Dreivierteljahr in der Legislatur.
Der Herbst der Reformen, oder?
Wie bitte? Der Herbst der Reformen. Ja, es ist eher der Herbst der Probleme oder der Rentendiskussionen anstatt der Herbst der Reformen. Vielleicht sollten die nochmal gucken, ob sie sich selbst nochmal ein bisschen reformieren. Nein. Aber tatsächlich, so nach einem Dreivierteljahr hätte ich mir sehr gewünscht, wir wären schon deutlich weiter. Also es sind immer noch nicht alle Zuständigkeiten geklärt. Wir haben immer noch nicht vorliegen, wie dieser Zustimmungsvorbehalt denn am Ende ausdefiniert ist. Und wenn wir jetzt 4 Jahre uns mit diesem Ministerium im Aufbau befinden, dann hilft uns das am Ende überhaupt nicht weiter. Und deswegen, die Antwort kommt darauf an, weil das wird am Ende eine Querschnittsaufgabe übernehmen müssen, weil es ja dann in alle anderen Bereiche mit reinwirkt. Und wenn jetzt der Aufbau halt schon so lang dauert, dann tue ich mir da schwer mit und frage mich natürlich auch, wird es denn dann überhaupt gelingen? Weil große Brocken stehen ja noch vor uns. Wir müssen die föderale Zusammenarbeit bei der Digitalisierung nochmal reformieren. Und da geht es natürlich auch viel um Zuständigkeiten und so weiter. Und wenn es schon zwischen den Häusern so schlecht hinbekommt, dass es ein Dreivierteljahr dauert, dann habe ich natürlich Sorge, ob sie es in den 4 Jahren, hoffen wir mal, dass es 4 Jahre sind, wenn man gerade so ein bisschen Richtung Bundesregierung schaut, dass sie es dann hinbekommen, auch wirklich ins Handeln zu kommen. Weil wir haben die Zeit halt nicht. Die geopolitische Lage ist jetzt schwierig. Und wir haben jetzt vor allem auch Geld mit dem Sondervermögen für Zukunftsinvestitionen. Und was jetzt gerade passiert ist, dass es halt in Teilen von Lizenzen reinfließt.
Also, haben wir ja, glaube ich, auch rein verhandelt, dass wir anders investieren können überhaupt. Ja, ne?
Also wir haben das mit ermöglicht. Also gebt's bitte jetzt sinnvoll aus. Und da geht es mir halt in Teilen einfach zu langsam. Ja.
Okay. Jetzt haben wir ziemlich viel schon an Sachen abgehandelt. Wenn du jetzt auch sagst, du bist jetzt ein Dreivierteljahr im Bundestag, was waren denn die Sachen, die dich am positivsten überrascht haben, sag ich mal? Und wo sind auch Sachen, wo du sagst, boah, das ist schon hart im politischen Geschäft, was du dir vielleicht anders vorgestellt hast?
Ist die Frage so allgemeiner gemeint, oder?
Du darfst gerade einfach mal wild sagen, wo du besonders...
Ich beziehe es mal so ein bisschen auf vielleicht allgemeiner. Positiv überrascht hat mich ganz am Anfang so dieses Onboarding, das uns auch die Fraktion zur Verfügung gestellt hatte. Wir hatten da, was ein bisschen schade war, es waren halt diese großen Diskussionen rund um Sondervermögen und wir Neuen durften ja noch nicht mit abstimmen, weil wir waren ja aus der neuen Wahlperiode. Aber wir hatten währenddessen ein ganz tolles Onboarding-Programm, wo wir auch Informationen bekommen haben, so im Sinne von, was ist denn jetzt wichtig beim Büroaufbau, wo sollten wir ein bisschen vorsichtig sein, melde ja deine Zweitwohnung an, damit du richtig Steuern bezahlst und nicht irgendwann auf den Deckel bekommst. Und da hatten wir sehr, sehr viel Unterstützung und das fand ich richtig gut. Auch allgemein habe ich das Gefühl, dass man wird sehr schnell reingeworfen, aber dadurch ist die Lernkurve einfach so enorm und ich liebe das. Cool. Also ich habe da richtig Lust drauf und es hat mich schon positiv überrascht, wie schnell man da auch wirklich ins Tun kommt und wie das man auch verändern kann. Das sind diese kleinen Sachen, wie das jetzt im Haushalt plötzlich Zeilen drinnen sind, die verdächtig nah an dem sind, was wir in unserem Antrag drinstehen hatten, der abgelehnt wurde. Das überrascht mich natürlich positiv, wie viel man da auch wirklich mitwirken kann und was für einen Unterschied das dann am Ende auch macht, weil ich habe immer das Gefühl, gerade in der Lage, in der wir sind, kann man nichts Besseres machen, als sich irgendwie politisch einzubringen. Und wenn man das natürlich im Bundestag machen darf, ist das ein riesen Ehrenprivileg und da freue ich mich natürlich, wenn es auch solche Ergebnisse gibt. Negativ überrascht hat mich zum einen das Niveau im Bundestag, also gerade durch diese riesengroß gewordene AfD-Fraktion. Also ich hatte viel erwartet, aber dass es in Teilen so unangenehm ist und vom Niveau so, so niedrig, fand ich schon erschreckend. Und was mich natürlich auch negativ überrascht hat, ist die Koalition an sich, dass sie es trotz der Lage und trotz, dass gerade die Mehrheiten sind, wie sie sind, nicht hinbekommen, Mehrheiten hinter sich zu vereinen. Angefangen bei der Kanzlerwahl, wo wir wieder mit unterstützt haben, dass überhaupt ein zweiter Wahlgang stattfinden kann, wo man sich fragt, wie oft müssen wir eigentlich noch und so weiter. Dann die RichterInnenwahl, die in Sand gesetzt wurde, und jetzt geht's nach der Sommerpause ja gefühlt einfach so weiter, wo man sich fragt, wie, also sind die sich eigentlich bewusst, was da gerade auf dem Spiel steht? Und das waren vielleicht so die Sachen, die mich negativ überrascht haben. Das Gute ist, ich bin in einer Fraktion, in der ich mich sehr wohl fühle, und ich glaube, egal was da kommt, ich stehe sehr hinter dem, was wir machen. Und wenn der Punkt kommt, an dem wir wieder Verantwortung übernehmen müssten, dann sind wir auch soweit. Und ich glaube, eine Regierung mit grüner Beteiligung ist immer die bessere Regierung. Deswegen, trotz der schwierigen Situation, schaue ich natürlich optimistisch nach vorne und schaue, dass wir so viele Konzepte und Grundlagen schaffen, wie es nur geht, damit wir eben jederzeit, weil man weiß nie, wie lange das hier so weitergeht, damit wir jederzeit wieder Verantwortung tragen können.
Was würdest du denn direkt auf den Tisch legen, wenn wir Verantwortung hätten, und an welchen Schrauben würdest du direkt drehen wollen gerne?
Ich würde gerne ein Lagebild erstellen mit unseren digitalen Abhängigkeiten. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Vergabeanteil bei Open Source wirklich ein enormer Hebel sein kann. Und da würde ich wirklich gerne dran, weil eben genau jetzt so viel Geld zur Verfügung steht und jetzt so entscheidend ist, wo geben wir dieses Geld hin. Und deswegen wären das vielleicht so die Punkte, also dass man auf der einen Seite mal priorisiert, wo sind denn die Schlimmsten? Also allein, dass man das, ist ja schlimm genug, dass das bisher nicht gemacht wird. Aber genau, wo sind wirklich die schlimmsten kritischen Abhängigkeiten, dann einen priorisierten Weg daraus. Wo können wir die Abhängigkeiten abbauen? Wo können wir kleine und mittelständische Unternehmen stärken? Weil wir brauchen am Ende trotzdem eine starke Wirtschaft. Aber das können wir mit den Konzepten, die wir haben, und dann eben an die Vergabe ran. Und immer europäisch denken. Das ist bei der Bundesregierung auch aber nicht so, wie ich mir das vorstellen würde, weil einfach nur, genau. Aber das wären vielleicht die Punkte, die mir mit am wichtigsten wären.
Sehr cool. Wo kann man und sollte man dir folgen, wenn man deiner Arbeit folgen möchte? Und kannst du 2, 3 exemplarische andere Zivilgesellschaftsorganisationen vielleicht auch noch nennen, wo du sagst, denen sollte man folgen, wenn das Thema Digitalisierung einem wichtig ist? Und vielleicht auf europäischer Ebene nochmal, das wäre auch noch interessant.
Ja, gerne. Also was ich... Wo ich überall bin, ja, so ziemlich überall, was so soziale Netze betrifft. Ich bin natürlich auch bei denen, die wir eigentlich gerne regulieren würden, aber das hängt natürlich damit zusammen, dass da einfach viele Menschen und gerade auch junge Menschen sind und wir die weiter erreichen möchten. Genau, also da bin ich überall zu finden, aber ich bin auch auf Mastodon. Ich bemühe mich da auch in Zukunft noch aktiver zu sein, als ich es jetzt bin. Das ist Niveau auf Mastodon ist sehr hoch, was ich sehr, sehr gut finde. Es gefällt mir sehr, aber das stellt mich natürlich auch vor die Herausforderung, dass ich mir da viel mehr Zeit für nehmen muss. Und du hattest gerade schon so den Alltag angesprochen, aber da bin ich sehr und auch sehr für Tipps dankbar, wie ich da noch präsenter sein kann. Da sind auch viele aus der Fraktion schon. Also wir versuchen auch die ganzen, Stichwort Fediverse, alternative Plattformen, wieso eigentlich alternative, dezentrale Plattformen und so weiter mit zu verwenden, machen da auch Druck, dass wir das als Grüne immer weitermachen. Also da bin ich überall zu finden. Ja, und wem sollte man noch folgen? Zum Beispiel Superlab, die machen eine gute Arbeit. Den Chaos Computer Club hattest du schon genannt. Es gibt in Berlin überall so Gruppen wie F5 und so weiter, wo man mal gucken kann, was machen die denn eigentlich, die auch immer große Themensetzungen haben, wo man mal schauen kann, wo die unterwegs sind. Vielleicht da einfach mal durchklicken. Ich versuche immer mal wieder was zu verlinken. Algorithm Watch, wo ich auch sehr sehr viel Kontakt zu hatte in letzter Zeit, war die OSBA, die Open Source Business Alliance, die sich nochmal so also ein Verband viel um Open Source einfach also kümmert, auch Forderungen aufstellt. Da mal hingucken. Genau. Und sonst, ich versuche immer wieder was zu taggen und wenn da großes Interesse besteht, gerne auch melden. Ich kann jetzt nur den Fehler machen, viele zu nennen und dabei Wesentliche zu vergessen.
Ich habe auch gerade gesagt, exemplarisch.
Die Netzbegrünung natürlich.
Aber ich merke schon, in den Kontexten wird man dich auf jeden Fall auch treffen, auch in Zukunft.
Natürlich.
Und freut uns total, dass du hier warst und auch mal ein bisschen Einblick gegeben hast, was so die ersten Monate der Legislatur gebracht haben. Und wie gesagt, der Tipp auf jeden Fall, dir zu folgen, wir werden noch eines an Digitalisierung erleben. Und wir hoffen mal, dass wir sie gut mitgestalten.
Danke für die Einladung und den Austausch zu dem Thema. Guck mal, dass wir die Digitalthemen groß und sichtbar machen und freue mich auch auf weitere Treffen und Diskussionen. Danke.
Wunderbar. Danke, Rebecca Lehnhardt hier von der BDK in Hannover. Ein tolles Gespräch zu Digitalpolitik. Dankeschön.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.